Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers.
Herzlich willkommen bei Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin der Finanzminister von Baden-Württemberg. Die Bürokratie ist es, an der wir alle kranken. Das ist ein Zitat und dieser Satz, der stammt von Otto von Bismarck, dem eisernen Kanzler, und er stammt aus dem 19. Jahrhundert und über 150 Jahre später hat der Satz unverändert Gültigkeit. Zumindest ist Bürokratie mal wieder, muss man ja sagen, ein viel diskutiertes Thema, vor allem wenn es um die Frage geht, wie wir Bürokratie für mehr wirtschaftliche Dynamik abbauen können, wie wir es vereinfachen können und wie das konkret gehen könnte und warum Bürokratie auch ihre positiven Seiten hat. Darüber möchte ich heute mit meinem Gast sprechen. Und zwar ist sie Politik- und Verwaltungswissenschaftlerin und sie ist stellvertretende Vorsitzende des Normenkontrollrats. Und der Normenkontrollrat, das ist sowas, ja, wie das schlechte Gewissen der Bundesregierung beim Bürokratieabbau. Er soll nämlich darstellen, wie hoch die Bürokratiekosten von Gesetzen sind und wie Bürokratie, wie zumindest unnötige Bürokratie, abgebaut werden kann. Herzlich willkommen, Professorin Sabine Kuhlmann. Hallo, Frau Kuhlmann.
Hallo, es freut mich, bei Ihnen im Podcast zu sein.
Ja, das Bismarck-Zitat zeigt ja, dass Bürokratie und auch der Kampf mit ihr nicht erst seit gestern existent sind, sondern ein Thema ist, was seit vielen, vielen Jahren Menschen in Politik und Verwaltung, aber eben auch in der Gesellschaft umtreiben. Und gerade allerdings diskutieren wir mal wieder sehr stark über überbordende Bürokratie, über Bürokratie, die unsere Wirtschaft und unsere Unternehmen irgendwie lähmt, über Bürokratie, die die wirtschaftliche Dynamik ausbremst. Der Bundeskanzler hat ja im letzten Jahr vom Deutschlandtempo gesprochen und wir wollen gerade bei den Planungs-, bei den Genehmigungsverfahren, und zwar nicht nur, weil es um LNG-Terminals geht, eindeutig schneller werden. Und deswegen will ich mal anfangen mit einer Frage, Frau Kuhlmann, sind es die üblichen Sonntagsreden, die Sie so aus dem politischen Bereich hören, oder hat das diesmal schon einen besonderen Punkt, wo Sie sagen würden, die öffentliche Debatte über Bürokratie und Bürokratieabbau ist diesmal schon ein bisschen anders, wenn man es in der Geschichte vergleicht?
Also ich habe ja eine relativ lange auch Vergleichsperspektive, zum einen durch meine Tätigkeit im Normenkontrollrat seit 2011. Der Normenkontrollrat existiert ja seit 2006, aber auch als Verwaltungswissenschaftlerin, die ich mir die Prozesse, sie sind zu Bismarck zurückgegangen, aber eben auch tatsächlich historisch anschaue. Und da kann ich aus meiner Perspektive, aus den Erfahrungen, die ich da über die letzten Jahre, Jahrzehnte gesammelt habe, schon sagen, dass die Diskussion eine andere Intensität und Dynamik gewonnen hat in den letzten Jahren, als ich das bisher gekannt habe. Das zeigt sich zum einen in der öffentlichen Wahrnehmung, also Medienpräsenz, die Sichtbarkeit des Themas in der Öffentlichkeit, darin auch, wie sich verschiedenste Akteure, Politik, Gesellschaft, Wissenschaft jetzt für das Thema interessieren, wirklich in einem Ausmaß und Intensität, was ich so nicht wahrgenommen habe. Das heißt nicht, dass das Thema neu ist. Das Thema ist ein Klassiker und in Ihrem Bismarck-Zitat haben Sie das ja nochmal zum Ausdruck gebracht. Es ist ein Klassiker und es zieht sich auch wie ein roter Faden durch alle Regierungserklärungen. Es ist also an sich nichts Neues. Aber ich finde, diese Dynamik, Sichtbarkeit und Intensität und zum gewissen Grad auch Einigkeit verschiedenster Leute darin, dass wir da jetzt mal mehr Geschwindigkeit brauchen und auch wirklich einen Trendwechsel brauchen, das nehme ich schon als durchaus etwas Neues wahr.
Das ist auch meine Einschätzung. Ich glaube auch, dass die geopolitischen Rahmenbedingungen, die sich massiv verändert haben, dazu führen, dass auch Schnelligkeit einfach nochmal stärker ins Bewusstsein gekommen ist, gerade wenn es um Transformation, um den Umbau nicht nur des Wirtschafts- und Industriestandortes, sondern auch der Verwaltung als solches geht. Ich habe auch den Eindruck, auch gerade jetzt mit Blick auf meine eigene Verwaltung, dass es ja zum einen diejenigen gibt, die über überbordende Bürokratie stöhnen, die davon betroffen sind, die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen. Wir haben aber zunehmend natürlich auch eine Innenperspektive angesichts der Demografie, wo wir einfach weniger Man- und Woman-Power in unseren Behörden haben, die sagen, naja, wir müssen in Zukunft eigentlich mit weniger Leuten die gleichen Aufgabenpakete erledigen und deswegen auch sich, wie soll ich sagen, die Incentivierung der Politik, der Verwaltung selbst, das Leben leichter zu machen, stärker ist als in der Vergangenheit. Würden Sie den Punkt auch gelten lassen? Würden Sie den auch sehen?
Also den sehe ich auch, dass wir sogar aus der Verwaltung heraus die Forderung nach Bürokratieabbau sehen. Das ist ja durchaus etwas, was man als ja ein bisschen widersprüchlich sehen kann, wenn die Bürokratie, die Verwaltung als Bürokratie selbst sagt, es gibt zu viel Bürokratie. Ne, das ist ja erstmal so ein bisschen kontraintuitiv, aber trotzdem liegt das natürlich nah und liegt auf der Hand. Nämlich deshalb, wie Sie sagen, einmal die Ressourcen schwinden, wir haben demografische Probleme, wir haben die Abwanderung von Personal aus der öffentlichen Verwaltung, wir können nicht entsprechend nachrekrutieren, wir haben also den Fachkräftemangel, wir haben aber auch da natürlich Finanzierungsprobleme und wir haben wachsende Aufgaben, nicht nur gleichbleibende Aufgaben, also dass wir das Gleiche mit weniger machen müssen, sondern wir müssen höchstwahrscheinlich mehr mit weniger Ressourcen machen. Und da stößt eben Verwaltung an ihre Grenzen und wir hören die Rufe aus den Kommunen, aus den Vollzugsbehörden, die sagen, wir können mit dieser überbordenden und zunehmenden Regulierungslast eigentlich nicht mehr umgehen. Wir brauchen da eine Reduzierung oder wir machen das selbst. Ja, wie nämlich schon ein großer Anteil mittelständischer Unternehmen von sich selbst sagt, wir machen autonomen Bürokratieabbau, indem wir bestimmte Regeln nicht mehr anwenden. Und das ist ein Dilemma, vor dem die Verwaltung dann steht, dass sie sagen muss, ja, okay, wir haben jetzt zunehmende Regulierung. Wir haben sich widersprechende Regulierungen, wir haben auch volatile Regulierungen, die sich ständig ändern. Ja? Also denken Sie an Asylgesetzgebung, ständig müssen Sie sich mit neuen Regeln vertraut machen und das überlastet die Bürokratie, also die Verwaltung. Und insofern kommen die Rufe nach einem Stopp oder einer Trendwende in Sachen Bürokratisierung eben nicht mehr nur aus der Wirtschaft und von Bürgerinnen und Bürgern, sondern eben auch aus der Vollzugsverwaltung, nämlich der Verwaltung, die diese Regeln anwenden muss.
Frau Kuhlmann, da will ich mit Ihnen gleich nochmal im zweiten Teil vor allem tiefer einsteigen. Wie kann ein Bürokratieabbau erfolgreich funktionieren? Wie bleiben wir nicht bei der Beschreibung des Problems? Und da sind sich ja auch viele schnell einig stehen. Aber vorher finde ich wichtig zu verstehen, wie entsteht sie eigentlich? Wie wirkt sie? Und was ist es eigentlich genau? Und Sie als Expertin, vielleicht können Sie mal in einigen wenigen Worten oder Sätzen beschreiben, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Bürokratie sprechen?
Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage, weil nämlich jeder über was anderes redet, wenn er über Bürokratie spricht. Ja, also
vor allem redet jeder über die Bürokratie des anderen und selten über die eigene. Das ist meine Erfahrung.
Genau, genau. Ja, absolut. Ja, also ich möchte zwar generell als Unternehmer, als Wirtschaftsunternehmen, dass Bürokratie abgebaut wird, aber wenn es meinen eigenen Bereich betrifft und einen bestimmten Sektor, wo ich von einer Regulierung auch profitiere, na ja, dann nicht. Die soll aber bitte nicht angetastet werden. Also insofern haben Sie da schon mal recht mit der Perspektive. Es kommt immer auf die Perspektive an. Aber man kann das Ganze auch so ein bisschen, sagen wir mal, analytisch sehen, ja, wie wir es in der Wissenschaft machen. Also was gibt's da eigentlich für Dimensionen? Und im Normkontrollrat schauen wir uns die Regulierung an. Ne? Ein Element von Bürokratisierung sind neue Regeln, neue Gesetze, neue Verordnungen. Also alles, was ich irgendwie reguliere, wo neue Regeln verabschiedet werden vom Gesetzgeber, vom Verordnungsgeber, vom Parlament, vorbereitet durch die Ministerien und so weiter. Also das wäre diese Regulierungsebene. Aber Bürokratie ist natürlich noch mehr. Gerade aus Sicht von Bürgerinnen und Bürgern wird Bürokratie ja auch vor allen Dingen als bürokratisches Handeln erlebt. Also wie agiert die Verwaltung? Da geht es dann nicht mehr nur um die einzelne Regulierung, sondern da geht es darum, wie begegnet mir Verwaltung? Wie ist diese Schnittstelle Bürger, Bürgerin, Verwaltung angedacht? Und begegne ich da einer eben bürokratischen Organisation, die mich als Nummer behandelt, wo ich auch immer alles vor Ort machen muss, ganz viel Papierkram einreichen muss, ständig meine Daten verschiedensten Behörden neu mitteilen muss? Also begegne ich einer wirklich traditionellen Bürokratie nach Bismarckschem Vorbild sozusagen? Oder habe ich es mit einer modernen Verwaltung zu tun, die digital funktioniert, wo ich den reibungslos machen kann, wo ich Daten nur einmal eingeben muss und so weiter? Also auch das ist ein Element von Bürokratie, wie ich Verwaltung erlebe. Ja, und dann will ich vielleicht noch eine dritte Dimension von Bürokratie nennen, die natürlich auch immer diskutiert wird, aber eben immer vermengt mit den anderen Dimensionen. Nämlich das ist, wie groß sind bürokratische Apparate? Also zum Beispiel, wie viel Personal habe ich beschäftigt? Wie viel Geld gebe ich für Verwaltung aus? Wie stark hierarchisch ist das Ganze aufgebaut? Ja, also die ganze Frage von Organisation, gibt es da ein bisschen Flexibilität oder geht es da streng nach Dienstweg und was anderes ist nicht möglich? Also auch bürokratische Organisation, der Umfang auch von Bürokratien, wo dann häufig kritisiert wird, haben wir zu viele Staatsdiener, haben wir zu viele Beamte, muss da abgebaut werden, Fragezeichen, ja. Das ist auch etwas, was man unter Bürokratie versteht. Also sehen, das ist ein breites Feld und es macht manchmal Sinn zu präzisieren, worüber wir eigentlich sprechen.
Wie würden Sie es denn darstellen, wie Deutschland sich so im internationalen Vergleich darstellt? Ich meine, der Föderalismus, wir gerade auf der Landesebene sind natürlich starke Befürworter, dass es Verantwortung für bestimmte Bereiche gibt. Bei uns die Justiz, die innere Sicherheit, die Polizei, die Bildung beispielsweise. Gleichzeitig hat der Föderalismus nicht das beste Image. Und ich sag mal so, auch aus eigener Erfahrung, ich bin ja auch Bürger dieses Landes, zu sehen, wie europäische Ebene, Bundesebene, Landesebene bis hin zur Kommune das Ganze verschränkt ist miteinander, ist ja nicht immer ganz einfach. Gibt's da sowas wie eine deutsche Regulierungs- oder Bürokratietradition, die sich vielleicht auch im Vergleich zu anderen Ländern wie der französischen Verwaltung, die ja sehr zentralstaatlich organisiert ist, unterscheidet? Und gibt es vielleicht Länder, die das besonders gut machen? Wie schauen Sie da vor allem, wenn man mal ins internationale Ausland schaut, wo stehen wir da?
Ja, also nimmt man mal wieder eben Verwaltung, Bürokratie als Maßstab, kann man schon sagen, dass wir in einigen Bereichen stärker bürokratisiert sind, jetzt auch wieder mit der Dimension verrechtlicht, verreguliert, als andere Länder. Und ich würde mal gar nicht mit Frankreich anfangen, sondern eher mit den skandinavischen Ländern, angelsächsischen Ländern, die eine andere Verwaltungskultur und Regulierungskultur haben. Die ist nämlich deutlich weniger verrechtlicht, legalistisch, als wir das in Deutschland kennen und übrigens auch in Frankreich kennen. Also dort ist, wenn man Großbritannien etwa nimmt, spricht man von einer eher pragmatischen Verwaltungskultur. Die Trennung zwischen Staat und Gesellschaft ist auch nicht so trennscharf wie bei uns, ja, wo man ja zum Teil die Empfindung hat als Bürger, dass man dem Staat hierarchisch untergeordnet ist, ja, also dass man sozusagen auch so ein bisschen als Bittsteller des Staates. Da gibt es in den skandinavischen und angelsächsischen Ländern eine andere Wahrnehmung, eine andere Verwaltungskultur, so dass ich sagen muss, ja, da sind wir als Kontinentaleuropäer, Deutschland und Frankreich, auch andere, Italien, viel stärker regelorientiert, viel stärker am Recht orientiert. Wir haben auch die Neigung, jedes neue Problem zu regulieren, zu kodifizieren, in ein Gesetz zu gießen. Ja, ohne drüber nachzudenken, bedarf es jetzt dieser Regelung? Muss das auch in Gesetzesform reguliert sein? Muss ich diese Regulierung auch so dicht und eng machen, ja, dass schon gar keine Spielräume mehr möglich sind? Also da haben wir so eine Neigung, das sehr perfektionistisch zu machen. Und das Ganze geht auch noch einher mit einer sehr starken Stellung der Verwaltungsgerichte, ne? Und das ist natürlich auch etwas, wo dann die Verwaltung teilweise sehr ängstlich handelt und sagt, naja, wir wollen natürlich nicht aufgehoben werden vorm Gericht, wir wollen kein Verfahren am Hals haben, wir versuchen das ganz gerichtsfest alles zu machen. Und auch das trägt zu vorsichtigem, ja eher bürokratischem Handeln bei. Wenn wir den Föderalismus mal nehmen, also Frankreich angesprochen haben, da haben wir natürlich große Unterschiede zu Frankreich. Die gleichen uns zwar im Legalismus, also in dieser Verrechtlichungskultur, sind die Franzosen da gar nicht viel anders als wir. Aber die haben natürlich den Unterschied, die haben keinen Föderalismus, die haben Zentralstaat. Ja, man kann bestimmte Dinge top-down durchsetzen, man hat da weniger Reibungsverluste, wenn man eine bestimmte Reform durchsetzen will. Das gilt auch für Großbritannien, das gilt auch für die skandinavischen Länder, die ja keine Föderalstaaten sind. Da haben sie diese Probleme nicht, ja, die wir haben, wo wir immer wieder Reibungsverluste haben, Abstimmungsverluste und auch den Föderalismus als Quelle von Bürokratie, was nicht heißt, dass der Föderalismus schlecht ist. Ja, man muss immer aufpassen, kein Föderalismus-Bashing. Wir haben viele Vorteile auch von unserer Dezentralität, der starken Kommunen, auch die Länderstruktur, die uns zugutekommen, wenn es darum geht, mal flexibel zu handeln oder mal regional unterschiedlich zu handeln, vielleicht auch bestimmte kulturelle Unterschiede besser in unser Land zu integrieren, als wenn das zentralistisch laufen würde. Ja, also der hat Vorteile. Aber was Regulierung und Bürokratie angeht, ist der Föderalismus, der Verwaltungsföderalismus eben auch eine Quelle der Bürokratisierung. Das muss man schon sehen.
Eines will ich mal festhalten, einfach auch gar nicht als Replik an Sie, sondern dass man sich das immer wieder bewusst macht. Auch ich merke das, dass das in dieser Diskussion immer mal wieder verloren geht. Bürokratie ist ja auch einfach ein Stück weit eine Errungenschaft unseres Staates, unseres Rechtsstaates. Denn bürokratische Verfahren bedeuten ja eben auch, dass unsere Regeln und die Gesetze beachtet und angewendet werden und dass eben keine willkürliche Entscheidung getroffen werden. Ich nutze immer gerne mal ein bisschen flapsiges, saloppes Beispiel. Aber um es mal zu verdeutlichen, ist ja immer der Wunsch groß nach einfachen, pragmatischen Entscheidungen. Und wenn ich jetzt beispielsweise auf die Ausländerbehörde gehe, um, weiß ich nicht, deutscher Staatsbürger zu sein, und dann sagt der Beamte auf der anderen Seite des Tisches, dein Gesicht gefällt mir aber nicht und da hast du deine sehr einfache, pragmatische Entscheidung, dann mag das vielleicht bürokratiearm sein, aber es ist natürlich nicht dem Geiste unseres Rechtsstaates. Ich glaube, das muss man an der Stelle immer wieder uns bewusst machen. Wenn ich da auf meine eigene Verwaltung blicke, da geht es vor allem um das Thema Steuergerechtigkeit und auch da kann ich auch verstehen, A, weil unsere Leute auf den Finanzämtern genauso ausgebildet werden und B, weil es auch der Anspruch der Gesellschaft, der Menschen, die jeden Tag Steuern zahlen, ist, dass jeder Steuerfall erst einmal gründlich und fair bearbeitet wird. Denn Pragmatismus heißt ja mal 5 Grad sein lassen und die paar Euro hin oder her, da weiß ich sofort, was ist, wenn das sozusagen zu meinen Ungunsten geschieht. Aber das ist vielleicht nur ein Beispiel. Und deswegen möchte ich Sie auch nochmal fragen, Frau Kuhlmann, es wird viel über Bürokratie geklagt. Was sind denn so die Kerntreiber? Sie haben eben Föderalismus als einen Aspekt genannt. Was sind denn aus Ihrer Sicht die zentralen Treiber, die dazu führen, dass Bürokratie entsteht? Denn es ist jetzt ja nicht nur so, dass, ich sag mal, ein bisschen flapsig Politikern langweilig ist und sie sich überlegen, ach, welche Gesetze könnten wir eigentlich noch auf den Weg bringen, sondern es muss ja irgendwie tiefer liegende Gründe haben. Welche sehen Sie da?
Also zunächst möchte ich nochmal Ihr Statement bekräftigen, dass Bürokratie immer diese zwei Seiten hat. Ja? Also das eine, worüber wir schimpfen, wo es Überbürokratisierung gibt und Lähmung und so weiter. Und das andere natürlich Schutz vor Willkür. Ja? Also Bürokratie ist nach Max Weber die rationalste Form legaler Herrschaft. Also sie schützt vor Willkür, sie sichert eine Rechtsstaatlichkeit, sie sichert auch Schutz vor staatlichem Handeln. Ich kann das also einklagen, wenn ich mich da nicht gerecht behandelt fühle. Also wir haben da eine Reihe von Mechanismen, auch dass überhaupt die Rahmenbedingungen geschaffen werden für marktförmiges Handeln, also dass der Staat auch diese Rolle einnimmt. Das muss man also als Vorteile als auch als Errungenschaften sehen. Das würde ich nur einfach auch nochmal bekräftigen. Wir reden ja über den Anteil von Bürokratie, der ja on top ist, der dann eben als Überbürokratisierung, als Überregulierung interpretiert wird, wo es zu viel ist, wo wir dann sagen, ja, ich könnte das gleiche Ziel, doch aber mit weniger Aufwand, mit weniger Reibungsverlusten, mit weniger Bürokratie erreichen. Das ist ja das, worüber wir sprechen. Und wenn man da jetzt nochmal an die Treiber rangeht, ist natürlich einer der Haupttreiber, der betrifft aber alle modernen Gesellschaften, dass wir es mit neuen Problemlagen, mit neuen Krisen, mit neuen zu lösenden Herausforderungen zu tun haben, die neue Regeln erfordern, ja, und die auch einen Ruf nach neuen Regeln laut werden lassen. Ich nenne mal nur Themen wie Umweltschutz, Verbraucherschutz, Energiepolitik, denken Sie an Gesundheitspolitik im Zuge der Pandemie, der Krisensituation. Also jetzt Cybersicherheit, IT, Fragen, Artificial Intelligence, also alles neue Sektoren, neue Problemlagen, Herausforderungen, sagen auch Wicked Problems, vertrackte Probleme, die nicht so einfach sind, wo neue Regulierungen auch notwendig sind. Das führt dazu, dass wir da einfach neue Gesetze haben, neue Verordnungen, neue EU-Richtlinien, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Das ist ein ganz wichtiger Treiber für Bürokratie, dass wir da also neue Regulierungen bekommen durch neue Probleme. Dieser Ruf nach neuer Regulierung kommt dann aber auch nicht nur von Seiten des Staates, sondern durchaus auch von Interessengruppen. Ja, also dass man bestimmte organisierte Interessen hat, von der EU-Ebene bis in den nationalen, regionalen Raum, die auch ein Interesse an bestimmten Regulierungen haben. Das ist genau das Zitat, was Sie vorhin gebracht haben oder das Statement, ja, Bürokratieabbau schon, ja, aber nicht, wo es mich in meinem bestimmten Feld betrifft, in meinem Geschäftsbereich, wo ich dann die diese konkrete Regel aber behalten will. Das heißt, sie haben es da auch immer mit Interessen zu tun. Natürlich ist Bürokratisierung, wenn es über Gesetze geht, neue Regeln, neue Gesetze, auch damit verbunden, dass man sich in der Politik, dass man natürlich Politik gestalten möchte. Politikgestaltung funktioniert oft über neue Gesetze. Auch auf der EU-Ebene sehen wir das oft. Wenn sich also eine neue Kommission dort aufstellen will, politisch sichtbar werden will, dann gibt es da auch neue Rechtsetzungen. So, das ist der eine Bereich. Der zweite, über den haben wir schon gesprochen, das ist unsere legalistische Verwaltungskultur, also die Neigung, immer alles kodifizieren zu wollen, immer alles auch bis ins Kleinste zu regulieren. Da kommt im Übrigen der Verwaltungsföderalismus wieder ins Spiel, weil wir haben ja eine Trennung von Bund und Ländern dahingehend, der Bund macht die Regeln in den meisten Bereichen, also macht die Gesetzgebung, die Länder sind für den Vollzug zuständig, bis auf wenige Bereiche, die Sie am Anfang genannt haben, wo die Länder auch Gesetze, also wo sie relevante Gesetzgebungskompetenz haben. Nun muss der Bund aber sicherstellen, dass wir einheitliche oder gleichwertige Lebensverhältnisse haben. Eine Stellschraube, um das zu gewährleisten, ist Rechtsetzung, Regeln, bundesrechtliche Regeln, möglichst engmaschig zu stricken, möglichst so auf den Weg zu bringen, dass nicht so viel Handlungsspielraum ist, dass die Länder, die Kommunen das möglichst einheitlich vollziehen, was trotzdem nicht der Fall ist, wie wir wissen. Ja, also man kann das nicht so sicherstellen. Aber das ist eine Neigung, dass der Bund halt versucht, es möglichst engmaschig, möglichst dicht zu regulieren, weil er ja den Vollzug nicht selber in der Hand hat. Weil das machen ja die Länder und Kommunen. Also muss ich das irgendwie versuchen, die Implementation, die Umsetzung damit zu beeinflussen. Das wäre halt ein weiter wichtiger Treiber, den man hier sehen muss.
Frau Kuhlmann, wenn ich da einsteigen würde, weil Sie haben mir da tatsächlich auch ein paar wichtige Punkte genannt, die mich auch nochmal erinnert haben. Und Sie haben vorhin gesagt, kein Föderalismus-Bashing. Ich will jetzt auch kein Bundes-Bashing machen, überhaupt nicht. Ich will einfach kritisch reflektieren, dass ich jetzt auch in den letzten 2 Jahren, und wir hatten besondere Herausforderungen, wir hatten Krisen, mehrere gleichzeitig zum Teil. Das stellt den Staat natürlich auch unter Druck, keine Frage. Das weiß auch jeder. Und da läuft auch nicht immer alles glatt. Aber nichtsdestotrotz, ich habe schon auch gemerkt, dass gerne auf höher gelegenen Ebenen, auf europäischer, auf Bundesebene Entscheidungen getroffen werden mit der richtigen Intention, aber die Umsetzung, weil sie auf einer anderen Ebene beispielsweise der Länder liegt, das nicht bei jedem gut gemeinten Gesetzesvorhaben mitbedacht ist. Ja, ich denke mal ganz konkret zum Beispiel, denken Sie an die Diskussionen um das erst 9-Euro-Ticket, dann das 49-Euro-Ticket. Denken Sie an die 300-Euro-Energiepauschale, die erst einmal jeder bekommen hat, auch Professoren und Finanzminister, die manuell in den Finanzämtern bearbeitet werden mussten. Ich meine, eine Entscheidung zu sagen, wir stellen Geld bereit, das ist das eine. Und gerne wird ja gerade im Föderalismus um das Geld gestritten, aber auch zu überlegen, wie findet die Umsetzung statt und dergleichen, und wir könnten so weitergehen. Das war ja auch bei der Hilfe der Studierenden bis hin zu einem Klimageld, was dann hoffentlich irgendwann einmal kommt, auch die Administration zu bewerkstelligen. Das ist etwas, was vielleicht manchmal von Anfang an noch berücksichtigt werden müsste, so im Sinne von einem Verwaltungsstresstest. Haben wir die Instrumente und die Möglichkeiten, übrigens auch schnell mit wenig Aufwand das zu bewerkstelligen, was vielleicht politisch richtig und opportun ist. Ich wollte noch einen zweiten Gedanken aufgreifen, weil Sie auch die europäische Ebene angesprochen haben. Da merke ich so ein bisschen ein Zeitgeist-Dilemma. Wir kommen aus einer Phase der Hyperglobalisierung. Und wenn Sie diese Themen nehmen wie Taxonomie, wie das Lieferkettengesetz, wie die Regulierung von künstlicher Intelligenz, die zum Beispiel ja gerade sehr stark in Brüssel auch kontrovers diskutiert wurde, das wurde ja alles initiiert in einer Zeit, wo die Wirtschaft schon noch ein bisschen besser lief. Und jetzt haben wir auf einmal andere Herausforderungen. Die Unternehmen beklagen sich über viele, viele Herausforderungen, teure Energie und Geopolitik und so weiter. Und jetzt kommen all diese Dinge sozusagen on top. Also dieser regulatorische Schweinezyklus sorgt ja auch dafür, dass die Dinge so ein bisschen nachlaufen. Und das ist mein Eindruck, den ich jetzt habe, dass einfach die wirtschaftliche schwierige Lage, in der wir sind, das Geld sitzt nicht mehr so locker, beim Staat genauso wenig wie bei den Unternehmen, jetzt noch diese Maßnahmen, die alle für sich genommen sicherlich eine richtige Intention und Stoßrichtung haben, bei der aber auch vielleicht die Umsetzung noch nicht konsequent zu Ende gedacht ist, die auch natürlich Unternehmen jetzt einfach belasten. Das ist ja ganz konkret. Ich merke das auch in Aufsichtsräten unserer Unternehmen, an denen wir als Land beteiligt beteiligt sind, was es dann im Einzelfall dann sozusagen bedeutet. Das ist so ein bisschen regulatorisches Dilemma, fast so ein Zeitgeist-Dilemma, aber ich finde auch keinen richtigen Ausweg, denn Politik kann ja nicht das Regieren einstellen, nur wenn man sagt, jetzt, das passt halt nicht gerade irgendwie in die Zeit, ja.
Ja, aber ich denke, worauf man die Aufmerksamkeit lenken sollte, ist, dass man dann eine gute Regulierung macht. Ja, also es ist ja nicht die Forderung unbedingt jetzt aufzuhören zu regulieren oder Probleme zu adressieren. Also natürlich muss der Staat sich mit gesellschaftlichen Herausforderungen und Problemen auseinandersetzen und dann eben auch auf das Instrument von Regulierung zurückgreifen können, auch auf europäischer Ebene. Aber die Frage ist, wie sehen diese Regulierungen aus? Und ich glaube, darüber sollte man diskutieren. Und das ist genau der Punkt, den Sie ansprechen, ist das Ganze eigentlich praxis- und vollzugstauglich? Und ist eine gute Intention dann eben auch schon eine gute Umsetzung? In der Regel ist sie es eben nicht. Und diese Frage der Umsetzung, des Vollzugs, der Machbarkeit, der Praxistauglichkeit, auch der Digitaltauglichkeit im Übrigen, das ist etwas, das bisher noch überhaupt nicht systematisch oder sehr wenig im Gesetzgebungsprozess verankert ist, auf europäischer Ebene eben auch nicht stark verankert ist. Und da müsste man die Mechanismen stärken und darüber nachdenken, wie kriegen wir denn diese Denkweise stärker in den Politikbetrieb rein, dass solche Fragen von Umsetzungstauglichkeit, wie geht die Vollzugsebene damit um, kriege ich am Ende überhaupt das Ergebnis, was ich reingebe, mit der Intention, mit der ich reingehe, die Zielsetzung, die ich hier verfolge, kann ich die überhaupt erreichen? Also, dass das frühzeitiger oder überhaupt im Gesetzgebungsprozess eine Rolle spielt, das ist, glaube ich, worüber man sprechen muss, dass man gute Regeln bekommt, die auch digital tauglich sind, gerade für die öffentliche Verwaltung, dann kommt man in eine andere Debatte und spricht eben nicht über Deregulierung oder so, dass wir gar nicht mehr regulieren, sondern dass wir das besser machen, dass wir den Prozess da auch verbessern.
Das finde ich nochmal einen guten Hinweis, denn am Ende geht es ja auch darum, dass wir Fortschritt in der Gesellschaft, in der Verwaltung quasi organisieren und wir auch aufpassen müssen in der öffentlichen Diskussion, nicht mit dem Finger aufeinander zu zeigen und immer leider die im politischen Raum populäre Frage zu stellen, wer ist schuld, sondern wie machen wir es besser, ja, dass der lernende Staat, die lernenden öffentlichen Institutionen daraus auch lernen. Sie hatten eben das schöne Wort gesagt, ich habe mir das hier aufgeschrieben, Wicked Problems. Ich will Ihnen mit mal ein Wicked Problem teilen, wo ich auch persönlich meine Erfahrung gemacht habe, wie kontrovers einzelne eigentlich ziemlich einfache Themen gerne mal diskutiert werden, nämlich die Reform der Grundsteuer. Da ist es ja so, dass das Bundesverfassungsgericht und in den Ländern die Aufgabe gegeben hat, indem es gesagt hat, die aktuelle Grundsteuer ist nicht verfassungskonform. Die Werte sind entweder veraltet oder sind nicht richtig. Und deswegen muss sich die Politik was Neues ausdenken. Und dann gibt's ein Bundesmodell und einige Länder sind davon abgewichen. Baden-Württemberg hat ein, wenn Sie so wollen, modifiziertes Bundesmodell. Wir sind darauf gegangen, dass wir gesagt haben, eigentlich sind nur noch bei einem sehr schlanken Modell zwei Dinge entscheidend, nämlich die Grundstücksgröße, wie groß ist mein Grundstück, und der Bodenrichtwert, um ja auch der Lage irgendwie gerecht zu werden. Also Halbhöhenlage Stuttgart wird dann sicherlich anders bewertet werden als ein Grundstück beispielsweise irgendwie im ländlichen Raum oder auf der Schwäbischen Alb. Es ist ein sehr einfaches Modell, aber es hat natürlich zur Konsequenz, dass es auch gewisse Verschiebungen gibt. Und das ist so ein Beispiel, was Sie gerade angesprochen haben. Die meisten sind natürlich erpicht, irgendwie einfache, verständliche Modelle zu haben. Aber wenn es jetzt Verschiebungen gibt und noch einmal, man vergleicht sich ja dann mit einer verfassungswidrigen Grundsteuer, wie sie in der Vergangenheit gewesen ist, aber trotzdem psychologisch vergleicht man sich natürlich mit dem, was man früher geleistet hat, dann gibt es natürlich einen Aufschrei und Kritik daran. Und ich sehe auch nicht so richtig, wie man daraus rauskommt, außer zu sagen, naja, wir müssen uns dann auch trauen, solche Wege zu gehen und dem Absolutheitsanspruch Einzelfallgerechtigkeit in jedem konkreten individuellen Fall auch zu begegnen, dass das nicht möglich sein wird, jedenfalls nicht, wenn wir unnötige Bürokratie haben wollen, weil sonst irgendwann kommen noch mal drei Gutachter und schauen sich vor Ort ganz konkretes Ort an und gucken sich, weiß ich nicht, bis zu den Wasserhähnen die Qualität der Ausstattung an. Also man kann es ja auf die Spitze treiben. Ich provoziere natürlich jetzt ein bisschen, aber da merke ich schon, aus diesem Dilemma kommt man an der Stelle nicht ganz raus. Man hat in der Politik halt die Möglichkeit, das zu erklären und dafür dann auch Unterstützung zu erfahren, aber es ist im konkreten Einzelfall nicht so einfach. Das merke ich schon. Wie ist da Ihre Erfahrung?
Natürlich ist es wiederum ein Dilemma, ja. Also man versucht etwas zu vereinfachen und es gibt dann auf der anderen Seite den Aufschrei derjenigen, die dann möglicherweise Verlierer dieser Vereinfachung sind, ja. Aber es ist ein ganz entscheidendes Instrument des Bürokratieabbaus. Nicht nur in dem von ihm genannten Beispiel, sondern generell, wenn es um bestimmte Leistungsgewährungen geht, um bestimmte Anspruchsberechtigungen, wo wir als Normkontrollrat auch immer wieder sagen, nutzt mehr die Pauschalierung. Also mehr in Richtung Pauschalierung und weniger Einzelfallgerechtigkeit, was nicht heißt, dass man natürlich nicht individuelle Umstände etwa bei der sozialen Leistungsgewährung mit in Betracht zieht und besondere Härten berücksichtigt und so weiter. Also wo man natürlich dann auch wieder auf Einzelfälle schaut. Aber es gibt ja einen großen Bereich, wo Vereinfachung möglich ist, wo Pauschalierung möglich ist, ohne dass man verliert, ja, ohne dass man hier große Verluste hat, sondern ganz im Gegenteil, man gewinnt, weil diese Leistungen dann überhaupt erstmal in Anspruch genommen werden, ja. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel Sozialleistungen, wo wir jetzt gerade im Normkontrollrat auch was zur Kindergrundsicherung machen und generell zur Vereinfachung des Sozialleistungsrechts und der Sozialleistungsverwaltung, wo wir sagen, ein großer Anteil der Anspruchsberechtigten kennt ihre Ansprüche nicht. Die kennen also gar nicht ihre Rechte, was sie in Anspruch nehmen könnten, weil es so kompliziert ist, weil die Einzelfallgerechtigkeit das Leistungsgeflecht so komplex macht, dass man nicht durchsieht, dass die Anträge also gar nicht gestellt werden. Das heißt, wenn ich hier vereinfache, pauschaliere, das Ganze transparenter auch für die Anspruchsberechtigten mache, dann gewinne ich sogar, weil dann überhaupt von diesen Leistungen Gebrauch gemacht wird, so wie der Gesetzgeber das ja möchte. Ja, also da wird sozusagen, man kommt dem politischen Ziel ja dadurch sogar näher, indem man pauschaliert und vereinfacht. Das heißt, ich halte das oder der Normkontrollrat generell hält das für ein ganz wichtiges Instrument von Bürokratieabbau, mehr in diese Richtung, mutiger in die Richtung Pauschalierung zu gehen und jeden minutiöse Nuance des Einzelfalles dann eben da doch etwas toleranter und mutiger zu sein. Ein zweiter Aspekt, der glaube ich auch in Ihrer Anmerkung gerade rüberkam, war die Frage von Standards. Das ist auch ein ganz wichtiger, würde ich mal sagen, Treiber von Bürokratisierung, dass wir in Deutschland teilweise überperfektionistisch mit Standards sind. Und man überlegen muss, muss ich jetzt wirklich in jedem einzelnen Fall da noch eine Schippe draufsetzen und noch einen Sicherheits...
Können Sie mal so ein Beispiel geben für so einen Standard?
Ja, also Sicherheitsstandards werden ja da häufig diskutiert. Brandschutz, dann in Genehmigungsverfahren finden dann Doppelprüfungen statt beim Thema Schwerlasttransporte, um da auch nochmal so einen Sicherheitsriegel einzuschieben, der aber unnötig ist, weil die Prüfung schon vorher stattgefunden hat. Also das heißt, durch diese Standards, die da drin sind im Verfahren, auch verzögert sich das völlig unnütz, ja, was also nicht sein müsse. Da sollte man zumindest mal sensibler dafür werden, ohne jetzt, dass wir einen brutalen Standardabbau betreiben werden. Das halte ich jetzt auch nicht für sinnvoll. Aber dass man da in bestimmten Bereichen, gerade was auch Planungs- und Genehmigungsverfahren angeht, darüber nachdenkt, ob man da auch zu einer Vereinfachung kommen kann.
Ich würde gerne nochmal den Punkt ansprechen, den Sie angesprochen haben, nämlich die Transparenz von Leistungen. Sie haben das jetzt eben am Beispiel der Kindergrundsicherung genannt. Ich kenne das ein bisschen auch, obwohl es gar nicht Landesebene ist, aber die Diskussion über Reform des Bürgergeldes und gar nicht die Frage der Höhe. Das ist ja manchmal, wenn Sie mich fragen, ein bisschen vereinfacht, die öffentliche Diskussion, sondern eher die Frage, wie wirkt Wohngeld, Familienzuschlag, das Bürgergeld selbst und viele andere Sozialleistungen irgendwie zusammen. Und ich finde, diese Transparenz und Einfachheit hat nicht nur damit etwas zu tun, möglichst bürokratiearm und einfache Entscheidungen zu treffen, sondern der mündige Bürger, die mündige Bürgerin soll ja auch den Durchblick haben und sich nicht irgendwie erst einmal durch hunderte von Akten fressen, die sie auch intellektuell einfach überfordert. Es hat auch was mit Vertrauen in den Rechtsstaat, mit dem Vertrauen in Demokratie, wenn sie so wollen, zu tun. Auch da haben wir ja gerade ein paar schwierige Herausforderungen. Also ich glaube, es ist um unserem Sinne auch wieder Vertrauen in das Funktionieren des Staates an der Stelle zu gewinnen. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, auch diese Diskussion lässt mich nicht ganz los. Das ist die Frage der Risikofreudigkeit. Ich habe selbst 2 Jahre in den USA gelebt. Dort wird ja zum Teil, ich spitze jetzt mal ein bisschen zu, aber mein Verständnis ist, dort wird ja ganz anders reguliert. Dort schaut man, wenn ich jetzt mal eine Glockenkurve anschaue, da schaut man auf die rechte Seite, auf die Chancen, nutzt gerne die Chancen, liebe Unternehmen. Aber wenn mal was daneben geht, dann werdet ihr halt verklagt und das müsst ihr in eure Geschäftsmodellkalkulation mit berücksichtigen. Und wir mit unserer, ja, auch Kultur der Risikominimierung gucken eher auf die linke Seite und wollen sozusagen Risiken ex ante im Vorfeld, so gut es geht, schon irgendwie ausschließen. Und deswegen versuchen wir sozusagen, Sie hatten jetzt gerade den Brandschutz angesprochen, uns fallen wahrscheinlich viele, viele andere Beispiele konkret vor Ort ein, wo man denkt, geht das jetzt nicht irgendwie zu weit? Ist das nicht sozusagen die absolute Null-Risikogesellschaft? Müssen wir da nicht wieder mehr Risiko und auch Mut zur Fehler, Mut zur Lücke irgendwie zulassen? Das ist ja fast eine kulturelle Frage, die kriegt man ja mit Gesetzen gar nicht gelöst. Ist das etwas, was tief in uns drin steckt und was Sie so auch als Normkontrollrat einfach akzeptieren? Weil man sagt, so sind wir eben, oder ist das durchaus auch eine Diskussion, die wir vielleicht als Gesellschaft führen müssen, wie viel Risiko nehmen wir in Kauf, aber zählen dann auch auf die Eigenverantwortung von jedem Einzelnen, jeden Einzelner, wenn es mal, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, mal schief geht, weil das steht ja auch ein bisschen im Widerspruch zu einer Klagefreudigkeit, die man irgendwie hat, die natürlich eine Verwaltung dazu auch wieder motiviert, möglichst im Vorfeld sich irgendwie abzusichern, Stichwort Absicherungsmentalität. Wie empfinden Sie das?
Also ich würde auch sagen, das ist eine Diskussion, die man führen muss, die man auch langfristig führen muss, weil es natürlich ein, wie Sie ja auch richtig sagen, kulturelles Merkmal ist, ein kultureller Aspekt. Das kriegt man eben nicht von heute auf morgen verändert. Und da haben wir so gewisse historisch-kulturelle Prägungen in unserer Verwaltung, in der Art und Weise, wie wir regulieren, aber wie auch die Gesellschaft funktioniert. Und das ist sicherlich etwas, was länger braucht. Ich sehe zumindest einen Hebel auch darin, das Personal in der Verwaltung doch etwas mehr zu diversifizieren. Und da spreche ich jetzt auch eher über Ministerialverwaltung. Die Kommunen sind da schon sehr viel stärker von ihren fachlichen Hintergründen diverser aufgestellt, während in den Ministerien in einigen nach wie vor sehr stark eine Dominanz von rechtlich geschultem Personal sitzt. Ja, also das sogenannte Juristenmonopol, das mag jetzt nicht mehr überall herrschen, aber wenn ich an die klassische Ressorts, Innenministerium, andere denke, da haben wir schon noch eine sehr starke juristische, rechtliche Prägung. Und ich glaube, das ist schon ein gewisser Hebel, wenn ich sage, Juristen sind wichtig und richtig, ja, brauchen wir eine Rechtsetzung und so weiter, aber wir brauchen auch andere Disziplinen, wir brauchen vielleicht auch eine andere Art der Verwaltungsausbildung, der Rekrutierung, vielleicht mehr Offenheit auch zwischen dem öffentlichen Sektor und dem Privatsektor, dass man da mehr Austausch, auch mehr Flexibilität hat. Also ich sehe in dieser personellen Komponente schon einen Hebel, da auch Mentalität zu verändern, ja, also dass man eben, ob es jetzt die Risikofreudigkeit ist oder diese ja stärkere Fehlertoleranz, Fehlerkultur, Mut zur Lücke, nicht nur in rechtlichen Kategorien denken, sondern sich andere Fragen der Machbarkeit stellen, des Vollzugs, der technischen Versiertheit, der Digitalisierung. Auch nicht nur auf die Gerichte zu schauen, ja, also könnte jetzt eine Entscheidung, die ich treffe, ist die gerichtsfest, und wenn nicht, ja, dann bin ich eben zurückhaltend, ängstlich und reguliere den vielleicht ganz unwahrscheinlichen Worst Case, ja. Ich glaube, über diese Rekrutierung, Ausbildung, Fragen von mehr Offenheit im Personal lässt sich auch kulturell ein bisschen was verändern, langfristig. Aber es ist ein Ansatzpunkt, den man diskutieren muss.
Frau Kuhlmann, wir sind jetzt mittendrin in der Diskussion, quasi, was ich im zweiten Teil vertiefen wollte, wie kann denn Bürokratieabbau erfolgreich funktionieren? Ich habe ja das Thema hereingetragen, das ist jetzt noch auf der Metaebene, wie soll ich sagen, ja, weil wir uns sozusagen über gesellschaftliche Vorstellungen unterhalten. Aber jetzt versuchen wir es mal auch mal wirklich konkret zu machen, wo wir auch in der Politik ja wirklich auch die Möglichkeiten haben, ganz konkret auch im Kleinen, nicht nur im Großen, Veränderungen herbeizuführen. Wir haben einen Mega-Bedarf, was zum Beispiel das ganze Thema Planung und Beschleunigung für große Infrastrukturvorhaben, vor allem gerade im Energiebereich angeht. Da sind ja auch einige Dinge auch im Zuge des Überfalls von Russlands auf die Ukraine auf einmal möglich gewesen. Da sieht man ja auch, es gibt dann manchmal, so zynisch das klingt, ich meine es nicht so, aber es gibt dann natürlich auch Gelegenheitsfenster, dass man Dinge hinbekommt, die vorher vielleicht einfach nicht möglich waren, weil es eine gesamtgesellschaftliche Unterstützung gibt. Es sind auch die kleinen Rädchen. Ich kann Ihnen zum Beispiel erzählen, das Land Baden-Württemberg hat zusammen mit unserem Nachbarn in Hessen eine Bundesratsinitiative gestartet, wo wir viele steuerliche Pflichten für kleine PV-Anlagen, zum Beispiel die Umsatzsteuervoranmeldung, einfach beiseite geräumt haben, weil wir gesagt haben, die Leute, die Teil der Veränderung sind und schon so progressiv sind sich und sich PV aufs Dach machen, die sollen jetzt nicht unnötig noch irgendwie mit Bürokratie belastet werden. Also es sind manchmal auch die feinen kleinen Beispiele. Meine Frage ist, wie können wir das verstetigen, dass sowas nicht bei Einzelfällen bleibt oder man sagt, wir haben jetzt ein besonderes Thema, da ist ein großer Handlungsbedarf und deswegen machen wir mal Deutschland-Tempo beim LNG beispielsweise, sondern wie schaffen wir es dahin zu kommen, dass wirklich in den gesamtpolitischen Alltag von Politik, aber auch Verwaltung zu integrieren, diese Daueraufgabe auch auf allen Ebenen der gerecht zu werden.
Ja, zunächst finde ich es wichtig, dass wir Bürokratieabbau, wie Sie ja auch sagen, nicht als ein Ad-hoc-Programm, als ein singuläres Gesetz, einmaliges Bürokratieabbaugesetz oder eine, ja, mal immer wiederkehrende Modeerscheinung begreifen, ja, die dann, wenn politisch gerade mal das Interesse nicht mehr so ist oder die Krise vorbei ist oder das Gelegenheitsfenster sich schließt, mit einmal kein Thema mehr ist, ja. Und ich finde, erstmal ist es wichtig, einen systematischen Ansatz von Bürokratieabbau, wo wir verschiedenste Rädchen, verschiedenste Stellschrauben und Ansätze in einem integrierten Ansatz dauerhaft verfolgen, dass das erstmal der richtige Weg ist, um wegzukommen von diesem, ja, inkrementalistischen, sag ich mal, man immer mal wieder etwas, es poppt mal auf, dann ist es wieder nicht mehr von Interesse, sondern es sollte schon dieses Dauerhafte haben. Das Problem darin, es dauerhaft zu machen und auch für Politik immer wieder ins Gedächtnis und auf die Agenda zu rufen, liegt darin, dass, wenn man Bürokratieabbau als ein, sag ich mal, als eine Politik, ja, als ein Teil von Politikmachen gestaltet, es institutionell oder diese Politik institutionell schwach aufgestellt ist. Es gibt kein Ressort für Bürokratieabbau. Ja, wir haben für alle möglichen Aufgaben haben wir Ressorts, wir haben die entsprechenden fachlichen Zuständigkeiten, die Spezialisten, die dort sitzen in den Wirtschaftsressorts, im Familienressort, im Umweltressort und so weiter. Wir haben also diese Sektoren, die starken Fachpolitiker und die starken Fachverwalter. Das haben wir für Bürokratie nicht. Also wir brauchen zunächst mal auch eine Institution.
Was neu aufgestellt wurde,
und da spreche ich jetzt für den Normkontrollrat auch. In Baden-Württemberg gibt es ja ein Schwestergremium, was ähnlich aufgestellt ist. Genau, was neu aufgestellt worden ist und wo wir also erstmal eine dauerhafte Verankerung dieser Aufgabe haben mit Personen, die der Politik gegenüber auch immer wieder die Fahne des Bürokratieabbaus hochhalten und sagen, bitte vergesst das nicht, das ist auch noch da und ihr habt jetzt zwar eine schöne Absicht und wieder ein neues Ziel und ein neues Gesetz, was ihr auf den Weg bringen wollt, aber bitte guckt mal, kann man das umsetzen, kann man das bürokratieärmer machen, ist es vielleicht auch anders möglich als über ein Gesetz. Also, dass wir da immer wieder einen Mahner haben oder Wächter, wie auch immer man das jetzt bezeichnet, der dafür sorgt, das zu tun. Also diese schwache oder, sag ich mal, schwache Institutionalisierung von Bürokratie als Politikfeld, dass man darüber hinwegkommt und sagt, euch geben wir auch eine institutionelle Munition sozusagen, ja. Und ihr habt damit auch eine gewisse Stärke und Durchsetzungsfähigkeit gegenüber den Fachinteressen, die im Zweifelsfall immer stärker sind. Dann würde ich sagen, sind einzelne Elemente und Stellschrauben natürlich wichtig und da kann man jetzt Verschiedenstes aufzählen. Ich finde diese Idee eines Praxischecks und einer auch wirklich ex ante, bevor ein neues Gesetz in Kraft tritt, dass man es dahingehend prüft, ob es praxistauglich ist, vollziehbar ist, digitaltauglich ist und hoffentlich das bringt, was es bringen soll, dass man so einen Check durchführt. Ja, und Sie sind ja da als Baden-Württemberg da auch wirklich gut vorausgegangen, indem Sie sagen, hey, solche Hürden wollen wir gar nicht erst einbauen, ja, oder die wollen wir abschaffen. Das ist ja eine Art Praxistauglichkeit oder dass man über Praxistauglichkeit nachdenkt von Regulierung. Nur denke ich, man sollte es nicht erst danach machen, sondern im Vorfeld eines Gesetzes darüber nachdenken, kann man das überhaupt vollziehen? Wer soll das vollziehen? Kann man das einfacher machen? Und da wirklich die Praktiker, die Vollzugsleute mit an Bord holen und die fragen, ob das geht. Also die sollen da schon am Anfang mit dabei sein und nicht erst, wenn das Ganze dann das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also das sind so Instrumente, die man da auch anwenden kann und sollte.
Also ich finde das einen sehr starken Punkt von Ihnen und glaube auch, dass diese Verwaltungsexpertise, die wir ja haben, und zwar in Normkontrollräten, Sie hatten es gerade gesagt, auch wir in Baden-Württemberg haben den neu aufgestellt, aber eben auch darüber hinaus, diese Expertise muss man eben aber auch nutzen, und zwar frühestmöglich nutzen. Ich würde es noch ergänzen, das ist so ein bisschen meine Erfahrung, ich sehe schon, dass die Digitalisierung ein Gamechanger für die Verwaltung sein kann, nicht automatisch ist, sein kann, auch für den Bürokratieabbau. Wir müssen uns aber selbst ein bisschen davor schützen, zu glauben, dass wir bürokratische Prozesse auf Papier jetzt bürokratische Prozesse in der digitalen Welt replizieren, sondern einfach nur das Analoge ins Digitale zu überführen und sonst ändern wir nichts. Da brauchen wir eher mehr und nicht weniger Leute, weil die Leute jetzt mit IT-Kompetenzen noch ausgestattet werden müssen und sonst ändert sich quasi nichts, sondern dass wir Digitalisierung, gerade auch was Ende zu Ende von Prozessen angeht, beispielsweise der Grad von Automatisierung, das Nutzen von Daten, um auch manuell Entscheidungen zu treffen, da sind wir wieder beim Thema Fehlertoleranz und dergleichen, muss man gut austarieren, aber da wünsche ich mir dann auch schon, dass wir uns da mehr zutrauen. Und Stichwort Zutrauen, auch das ist nochmal so ein kleines Rendezvous, was ich mit dem Thema hatte in der Praxis, nämlich die sogenannte Kuchensteuer, die sehr kontrovers in Baden-Württemberg auch diskutiert wurde. Es ist so, dass ab 2025 auch die öffentliche Hand Umsatzsteuer bezahlen muss. So will es die EU, zumindest dort, wo ein möglicher denkbarer Wettbewerb ist zwischen privaten Anbietern und der staatlichen Hand. Und dann kam die Frage auf, ob jetzt künftig auch zum Beispiel Kuchenverkäufe von Schulen, weil die Theater AG irgendwie die Klassenkasse aufmöbeln will oder so, ob die nicht auch der Umsatzsteuer zugrunde gelegt werden muss. Da gab es dann viel Aufregung und wir haben dann eine, wie ich finde, sehr unbürokratische Lösung gefunden. Hat uns allerdings auch ein bisschen Zeit gekostet und diese Lösung lautet dann, nein, es wird einfach keine Umsatzsteuer fällig, wenn Schüler und Eltern auch mal Kuchen verkaufen. Aber ich kann Ihnen sagen, auch da gibt's jetzt den einen oder anderen, der schon wieder rechtliche Bedenken irgendwie anmeldet und das muss man dann aushalten. Das muss man sich dann trauen und sagen, wir haben Kosten-Nutzen abgewägt und haben dann sozusagen im Sinne der Schulen, im Sinne der Gesellschaft und dann auch im Sinne der Verwaltung, um den Aufwand möglichst gering zu halten, Entscheidungen getroffen. Aber das gehört halt irgendwie mit dazu. Ich will nochmal auf eines zu sprechen kommen, Frau Kuhlmann. Ich habe nämlich in der Vorbereitung auf unser Gespräch auch gelesen, dass Sie schon auch mal eine Föderalismusreform für das Thema Bürokratieabbau ins Spiel gebracht haben. Vielleicht können Sie noch mal durchblicken lassen, was Ihnen da vorschwebt, auch wer aus Ihrer Sicht dafür sozusagen im Driving Seat sitzen sollte. Von wem sollte so eine Initiative ausgehen? In Baden-Württemberg hat der Ministerpräsident das Thema tatsächlich zur Chefsache gemacht. Der sagt, Bürokratie, das ist wie ein Brombeergestrüpp, was man zurückschneiden muss und das ist anstrengend und da müssen alle Ebenen mitmachen. Und deswegen gibt's eine Entlastungsallianz von Kommunen, von Verbänden und dem Land Baden-Württemberg. Wie sehen Sie das? Braucht's da jetzt sozusagen wirklich sowas wie den Deutschlandtakt aus dem Bundeskanzleramt? Oder wie gehen wir so ein Thema an, dass es auch wirklich den Stellenwert bekommt, den es bräuchte, damit wir wirklich erfolgreiche und sichtbare Fortschritte beim Thema Bürokratieabbau machen?
Also ich denke, die föderale oder sagen wir so ebenenübergreifende Perspektive ist schon sehr wichtig. Ohne dass wir die in den Blick nehmen und auch da ansetzen, wie man zwischen den Ebenen zu einer besseren Arbeitsteilung kommen kann, auch mit Blick auf Digitalisierung, Automatisierung, glaube ich, kommen wir im Bürokratieabbau auch nur begrenzt voran. Also da müssen eigentlich alle Ebenen ran und gerade im Mehrebenensystem, das ist schon ein ganz wichtige Stellschraube. Ich würde jetzt nicht von einer großen Verfassungsreform sprechen oder Föderalismusreform. Wir wissen alle, wie schwerfällig das ist, wie da Interessen Grenzen ausgehandelt werden und was zu dem einen oder anderen Kuhhandel es dann kommt, wo Dinge gar nichts mehr miteinander zu tun haben, die aber so im Give and Take, ja, gibst du mir, gebe ich dir, ausgehandelt werden. Also ich meine, ob da für den Bürokratieabbau dann viel gewonnen wird, da habe ich meine Zweifel. Aber was man machen sollte, ist das, was ja im Koalitionsvertrag auch als Föderalismusdialog bezeichnet worden ist, dass man mal überlegt, wie kommt man in der Richtung, also jenseits einer großen Verfassungsreform erstmal voran und überlegt darüber, wie man Aufgaben zwischen den Ebenen, Bund, Länder, einschließlich Kommunen eben auch, so umverteilen und neu verteilen kann, dass es effizienter wird und dass es auch weniger belastend ist, gerade für die unteren Ebenen. Da gibt's ja diese sogenannten Dresdner Forderungen, wo gesagt worden ist, ja, mit Blick auf Digitalisierung könnte man sich doch vorstellen, dass die Kommunen bestimmte Aufgaben ja bündeln, abgeben, dass das vielleicht über einen Plattformansatz, über digitale Plattform, Stichwort Kfz, ja, warum nicht da eine zentrale Plattform dafür haben und die Kommunen dann von bestimmten Routineaufgaben, die sowieso alle standardmäßig vollzogen werden, ja, da gibt's ja kaum Spielräume, also die Kommunen davon entlasten. Das heißt, man könnte hier über intelligente Lösungen auch mit Blick auf Digitalisierung, Plattformisierung nachdenken, wo es ganz neue Formate der Arbeitsteilung gibt, ja. Also, dass ich das, was wirklich standardisierungsfähig ist, bündle, auf eine Plattform packe, vielleicht zentral vollziehen lasse und das, wo wir eine lokale Betreuung brauchen, einen lokalen Dienst vor Ort, eben dann auch durch eine Kommune machen lasse. Also hier in dem Spiel zwischen den Ebenen zu einer neuen Arbeitsteilung kommt unter Nutzung natürlich einer hoffentlich gut funktionierenden Digitalisierung. Denn das ist, wie Sie sagen, wenn Sie schlechte analoge Prozesse digitalisieren, haben Sie schlechte digitale Prozesse. Und dann haben wir das, was dann zu Technostress führt in den Behörden, dass die einfach noch mehr überlastet sind durch einen zusätzlichen digitalen Schritt, was vielleicht analog vorher sogar einfacher ging. Das sollte nicht das Ergebnis sein.
Frau Kuhlmann, ich will mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Ich werde mich jetzt hüten, das Gespräch irgendwie zusammenzufassen, aber ich nehme jedenfalls ganz viel mit von dem Ansatz, immer vor der eigenen Haustür anzufangen und nicht immer über die Bürokratie der anderen zu sprechen, über das Potenzial von Digitalisierung und KI bis hin zur Frage Praxischeck, Kosten, Nutzen, die Verwaltung frühmöglich mit an Bord zu haben, damit eben auch Gesetzesvorhaben in die richtige Richtung gehen und nicht an der Umsetzung scheitern. Und ich werde mich auch hüten, das hohe Lied auf den Bürokratieabbau zu singen, weil das hört man auch seit 20 oder 30 Jahren, sondern lieber versuchen, dass wir ganz konkret ins Doing kommen und Maßnahmen ergreifen, die wirklich wirksam sind. Sie haben ein paar weitere Augen geöffnet dafür. Ganz lieben Dank und gehen Sie mit dem Finger weiterhin in die Wunden im politischen Raum. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass Menschen wie Sie und Institutionen wie Sie, die Sie vertreten, uns auch auf die Finger schauen. Und zwar noch einmal, nicht im Sinne von, wer ist schuld und wer hat's verbockt, sondern im Sinne eines lernenden Systems, dass wir besser werden, da, weil ich glaube, die großen Herausforderungen, die vor uns liegen, kriegen wir nur so mit einer guten, funktionierenden, agilen, modernen, bürokratiearmen Verwaltung hin. Und da freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ganz lieben Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, lassen Sie uns einfach im Kontakt bleiben.
Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.